Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Genau, die Sternzeit, und zwar heute mit
Philipp Zimmermann
und mit mir, mit Hilde Regeniter. Sag mal Philipp, was hast du denn eigentlich nach dem Abi gemacht? Zivildienst oder Bundeswehr?
Ich habe keins von beiden gemacht.
Dass du Glück gehabt, ne?
Ja, wie so viele bin ich ganz einfach ausgemustert worden und habe dann einfach gleich mit meinem Studium losgelegt. Bei dir erübrigt sich ja die Frage wahrscheinlich, oder?
Stimmt, als Frau musste ich nicht zur Bundeswehr. Es gibt aber auch für Frauen die Möglichkeit, zum Beispiel ein freiwilliges, soziales oder auch ein ökologisches Jahr zu machen.
Ja, Zivildienst, ebenso ein FSJ oder ein FÖJ, das sind ja die bekanntesten Formen des Ersatzdienstes. Aber weißt du auch, was ein ADIA ist?
ADIA, also wenn man es jetzt so zusammenlesen würde, dann hört sich das ein bisschen an wie AIDA oder ein bisschen verdreht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was das ist.
Anderer Dienst im Ausland, dafür steht die lange Abkürzung ADIA. Und, also der Name sagt es ja eigentlich schon, den macht man im Ausland.
Und mit jemandem, der sowas gemacht hat, hast du dich getroffen?
Genau, ich habe mich mit Lukas Kroll unterhalten. Aus dem Allgäu hat es ihn nämlich für seinen Auslandsdienst nach Südfrankreich verschlagen. Und da arbeitet er jetzt in der deutschen katholischen Seelsorge. Die kümmert sich um die deutschsprachigen Bewohner und Touristen in der Gegend. Und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, wieso man in Aix-en-Provence erst spät feiern geht, warum Hunde auch mit Käse glücklich werden und wieso zweispurige Kreisverkehre eine wahnsinnig tolle Erfindung sind.
Arbeiten für Gott in Frankreich, der andere Dienst in der Provence, so haben wir unsere Reportage heute Abend genannt. Als nächstes, da kommt ja aber erstmal die Wochenschau und da geht's um die Woche für das Leben. Bis gleich.
Domradio Sternzeit. Wochenschau.
Die Woche für das Leben. In diesem Jahr wird sie 20 Jahre alt. Wer hat sie denn dann nochmal erfunden?
Das war Kardinal Karl Lehmann. Der war lange Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz in Deutschland.
Ist das Ganze denn eine rein katholische Aktion?
Nee, ganz im Gegenteil. Die Woche für das Leben wird schon seit ganz vielen Jahren gemeinsam von der evangelischen und der katholischen Kirche durchgeführt.
Woche für das Leben, das klingt ja sehr allgemein. Was genau ist da gemeint?
Also am Anfang ging es ausschließlich um den Schutz des ungeborenen Lebens, aber
dann war auch mir völlig klar, dass wir nicht einfach uns zerreiben dürfen im Kampf gegen die Abtreibung allein, sondern dass man auf die Dauer nur im Lebensschutz glaubwürdig ist, wenn man einen sehr umfassenden Lebensschutz anstrebt.
Heißt also, das Themenspektrum der Woche, das hat sich enorm erweitert. Wo findet diese Woche statt?
Die findet überall in Deutschland statt. Es gibt bundesweit ganz, ganz viele Aktionen. Kardinal Lehmann betont:
Wir haben wahrgemacht, was wir von Anfang an sagten, dass wir den unteilbaren Lebensschutz in vielen Bereichen fördern. Also auch der alternde Mensch, der kranke Mensch, der behinderte Mensch und so weiter. Uns auch dann sehr stark um den nichtmenschlichen Bereich gekümmert. Ob es Tierschutz und Tierexperimente waren oder Klimafragen, dann mit der ganzen Frage der Bioethik, die zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.
Ja, die Bioethik, die wird wirklich immer wichtiger. Was steht denn jetzt in diesem Jahr im Mittelpunkt der Woche für das Leben?
In diesem Jahr ist es ein ganz grundsätzliches Problem und ein ganz, ganz wichtiges: die Gesundheitspolitik. Das Motto der Woche für das Leben 2010 lautet: gesunde Verhältnisse.
Es gab natürlich ein gewisses Zögern, ob man das eigentlich wagen soll, in dieses Minenfeld da hineinzugehen. Aber ich denke, es ist unbedingt notwendig, und die heutige Diskussion, ob die jetzt zu den Krankenkassenbeiträgen geht oder ob es um die Aufhebung des Numerus Clausus fürs Medizinstudium geht, das Gespräch mit der Arzneimittelindustrie und so fort, das zeigt, dass das unbedingt nötig ist.
Für eine gerechte Gesundheitspolitik ist es also nötig. Kardinal Lehmann ist wirklich überzeugt, dass die Woche für das Leben sich nicht nur bewährt hat, sondern dass sie auch in Zukunft wichtig bleibt.
Ja klar, denn die Frage der Würde des Menschen von Anfang bis Ende ist immer ein Thema.
Wir hatten ja auch schon öfter die Frage des menschenwürdigen Sterbens. Ich denke mir, künftig werden wir sehr intensiv nochmal über die Patientenautonomie und die Verfügung reden müssen. Das braucht, glaube ich, noch sehr viel Information in der Öffentlichkeit. In der Richtung, glaube ich, werden wir weiterarbeiten müssen.
Die Öffentlichkeit informieren und mehr Bewusstsein schaffen, das will die ökumenische Initiative Woche für das Leben. Sie läuft noch bis zu diesem Wochenende und mehr Infos, die findet ihr im Internet unter woche-für-das-leben.de. Musikzeit in der Sternzeit. Wir kommen zum ersten Musiktipp heute Abend und wir starten mit einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigsten Frage überhaupt, nämlich welcher?
Ja, wenn du mich fragst, das kann wohl nur die nach dem Sinn des Lebens sein.
Na klar. Warum lebe ich? Wofür? Was soll das Ganze? Und wir reden heute Abend über einen Mann, der sich eben diese Frage auch gestellt hat und er hat sie für sich tatsächlich auch beantwortet. Wie nämlich?
Er sagt ganz einfach, Gott hat uns geschaffen, um ihn zu heiligen. Hat man so oder so ähnlich wahrscheinlich schon öfters gehört, ist aber trotzdem keine Standardfloskel. Man muss einfach drüber nachdenken, was man jeden Tag tut und was einem wichtig ist. Also einfach sich klar werden, wie man lebt. Und wenn man sich das dann fragt, warum einem diese Sachen so wichtig sind, dann kann das Leben schon eine heftige Wendung bekommen. Und da muss man auch noch den Satz anschließen, Gott hat uns geschaffen, um ihn zu heiligen.
Und wie gesagt, Gott hat uns geschaffen, um ihn zu heiligen, das ist das Credo des Musikers, über den es heute Abend geht, nämlich Lecrae. Allerdings muss man jetzt sagen, das war bei ihm nicht von klein auf so.
Nee, er hat erst mit 19 Jahren zu der Überzeugung gefunden. Davor war ein vernachlässigter Jugendlicher. Seine Mutter war alleinerziehend. Er lebt in Houston, Texas auf der Straße zusammen mit seiner Hip-Hop-Gang. Durch einen Zufall ist er eines Tages irgendwie bei einer Gemeindeversammlung gelandet. Und durch die Worte der Bibel hat er da zum ersten Mal so etwas wie persönliche Schwäche gespürt. Ihm ist klar geworden, dass ihm seine Straßenrapper-Coolness nichts bringt, wenn er einsieht, dass er so etwas wie Sünden begeht und dafür ein Mensch am Kreuz gestorben ist.
Das alles hat er also eingesehen, dann hat er sich taufen lassen und seitdem ist Lecrae als Missionar sozusagen auf der Straße unterwegs. Dem Rappen, dem bleibt er dabei aber treu, aber die Themen, das kann man sich vorstellen, die haben sich ein bisschen geändert.
Ja, zum Beispiel rappt er auf seinem Album Rebel auch über Schuld und schlechtes Gewissen. Die belasten ihn manchmal nämlich so sehr, dass er nicht einmal die Lieder im Gottesdienst mitsingen kann und zur Kommunion gehen. Lecrae bekennt in dem Lied seine Sünden und bittet Gott um Erneuerung.
Und wie sich das anhört, das hört ihr jetzt. Hier kommt Lecrae mit Don't Waste Your Life.
Domradio Sternzeit. Abgehört. Let's go.
Lecrae war das Don't Waste Your Life. Auf ihn und seine Musik kommen wir ein bisschen später nochmal zurück. Jetzt kommen wir erstmal hierzu.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Arbeiten für Gott in Frankreich. Der andere Dienst in der Provence. Das ist unser Thema heute Abend in der Sternzeit. Und du, Philipp, du hast dich mit jemandem getroffen, der einen ganz besonderen Ersatzdienst ableistet.
Ja, und vor allem an einem ganz besonders schönen Ort. Aber am besten lassen wir ihn sich einfach mal selber vorstellen.
Also ich heiße Lukas Kroll, bin gerade 20 Jahre alt geworden und komme aus dem südlichen Oberallgäu, aus einem kleinen Dorf namens Fischen. Und ich mache hier in Aix-en-Provence meinen anderen Dienst im Ausland, und zwar in Aix-en-Provence in der deutschsprachigen Seelsorgestelle Centre Abbé Franz Stock. Und das ist ein Ersatzdienst für den Zivildienst.
Ach, wie schön. Aix-en-Provence, das klingt so richtig nach Urlaub, Sonne, Strand und Erholung. Aber natürlich, wenn der da so einen Dienst ableistet, ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, ne?
Ja, genau, so ist es. Die Auslandsseelsorge hat nämlich eine ganze Menge zu tun. Die kümmert sich um alle deutschsprachigen Katholiken in der Region. Und das sind ernsthaft nicht wenige. Da gibt zum einen viele Deutsche, die dort dauerhaft wohnen, die sogenannten Residenten. Dann leben da mehr als 200 Soldatenfamilien in der Gegend. Und natürlich kommen jedes Jahr unzählige Touristen. Und um all diese Menschen kümmert sich die Auslandsseelsorge, wo Lukas jetzt arbeitet.
Kirchliche Seelsorge, da denke ich sofort erstmal an Gottesdienste, dann ja so vielleicht an so Sachen wie Kommunionsunterricht, Gemeindeleben eben. In der Auslandsseelsorge kann man sich sofort vorstellen, ist das bestimmt ein bisschen anders. Wie sieht's denn da aus?
Ja, so diese ganzen Sachen, die du genannt hast, die gibt's da natürlich auch. Und als ich Lukas besucht habe, war gerade Kinderkatechese. Deshalb bin ich da mit ihm spazieren gegangen.
Wieso das denn? Wolltet ihr etwa vor den Kindern weglaufen?
Nee, das nicht. Aber der Pfarrer hat zwei große Hunde, einen Schäferhund und einen Labrador. Und vor denen haben die kleinen Kinder natürlich Angst. Und weil die sowieso ausgeführt werden mussten, habe ich dann mit Lukas einen Spaziergang gemacht.
Wir laufen hier jetzt an dem Canal de Provence, an einem Ableger vorbei, der für die Wasserversorgung hier der ganzen kleineren Ortschaften zuständig ist. Und hier sehen wir den Montagne Saint-Victoire. Das ist also ein Berg, den der Maler Paul Cézanne sehr häufig gemalt hat. Und Paul Cézanne ist also ein Exer, das berühmteste Kind der Stadt sozusagen. Und ansonsten sehen wir hier ja eben viele Pinien, wie für die Provence typisch. Da hinten kann man erahnen, das Saint-Baume-Massiv, wo sich ein Nationalheiligtum befindet. Ist also auch eine Pilgerstätte da.
Kann man irgendwie überhaupt die Schönheit so der Gegend noch wahrnehmen, wenn man jetzt ein ganzes Jahr hier gelebt hat und das irgendwie alles so normal ist?
Ja, natürlich kann man das. Vor allem, weil sich es ja doch relativ häufig wieder verändert. Also jetzt wird es gerade Frühling. Und da sieht man die ganzen Bäume blühen, zum Beispiel Pfirsichbäume, die es ja bei mir daheim nicht gibt. Und ganz verschiedene Mandelbäume und da sprießt dann alles und das kann man also schon deutlich wahrnehmen. Und jetzt, wenn man dann auch wieder ans Meer kommt, das ist natürlich eine Touristenregion und das merkt man schon auch, das sieht man. Also das kann man schon noch sehr genießen, zwischendrin.
Also Mandel- und Pfirsichbäume, das klingt natürlich richtig malerisch schön, oder?
Es war auch eine schöne Landschaft, durch die wir mit dem Hund gelaufen sind. Genauso, wie man sich eine Postkartenurlaubsregion vorstellt. Und wenn man nur als Tourist dahin fährt, kann man es auch noch im Hochsommer genießen. Gerade die Sonne schätzt man natürlich nicht mehr so sehr, wenn man dann arbeiten muss.
Allerdings, Sommer im Mittelmeer, das kann bestimmt ganz schön heiß bis unerträglich heiß werden. Schafft man das dann überhaupt noch zu arbeiten?
Ja, genau das habe ich ihn auch gefragt.
Aus dem Allgäu kommt, ist es dann nicht einfach im Sommer total warm, wenn man dann hier bei, ich weiß nicht, wie warm wird es hier?
Ja, also im Sommer wird es hier schon also mehrere Wochen immer so 40 Grad und das schlaucht richtig. Also da ich ja eben aus dem Allgäu komme, da haben wir zwar schon auch einen Sommer, aber da ist es dann mal eine Woche, vielleicht 30 Grad und nachts immer 10 Grad, also schön kühl. Und hier wird es einfach nicht mehr kühl. Und die Leute verbarrikadieren sich mehr oder weniger in ihren Häusern über die Mittagszeit, kommen morgens kurz raus und abends kurz raus und natürlich die ganze Nacht. Doch die ganze Nacht, also da spielt sich sehr viel draußen ab. Ja, bis um 1, 2 Uhr ist da Lärm auf den Straßen und die Leute sitzen in den Cafés und ja, das Leben spielt nachts und eben draußen, weil es tagsüber einfach zu heiß ist.
Also ehrlich gesagt, ich würde mich ziemlich freuen, wenn es hier endlich mal wieder richtig warm werden würde. Aber wenn es dann gleich zu heiß ist, muss auch nicht sein, ne?
Ja, ach, also so an tagsüber barrikadieren und dann erst abends rausgehen, da könnte ich mich schon dran gewöhnen. Aber das Leben in Frankreich unterscheidet sich natürlich noch in vielen weiteren Punkten.
Was für Punkte das sind, wie das Leben in Südfrankreich aussieht und was eben anders ist als bei uns, das erfahrt ihr gleich im nächsten Teil unserer Sternzeit-Reportage. Erstmal kommen die Nachrichten, aber jetzt stimmen wir uns schon ein bisschen aufs Französische ein. Hier kommt Berry, spricht man ihn vielleicht aus mit Mademoiselle.
Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de Domradio Sternzeit, Reportage.
Und da begleiten wir ja heute den Lukas Kroll, der gerade seinen Ersatzdienst bei der katholischen Auslandsseelsorge in der Provence macht.
Ja, und wir haben eben schon gehört, dass der heiße Sommer im Süden unerträglich sein kann. Man also lieber abends erst weggehen sollte. Und mit wem er das dann macht, hat mir Lukas auch gleich verraten.
Es gibt sogar relativ viele jugendliche Deutsche, die hier in Aix studieren. Sei es als Erasmus-Studenten oder auch als Doppelmaster. Alles Mögliche, Au-pair-Mädels gibt es natürlich auch relativ viele, die einfach auch, ja letztendlich wie ich, für ein Jahr oder ein halbes Jahr ins Ausland gehen, um einfach die Erfahrung zu machen. Die kommen so auch teilweise in die Gemeinde, habe ich auch über die Gemeinde kennengelernt. Viele kenne ich aber auch privat über die katholische Studentengemeinde in Aix, die französischsprachig ist, aber auch international ausgerichtet, da gibt es immer ein Essen. Einmal in der Woche, La Cave nennt sich das. Und da treffen sich also Studenten aus aller Herren Länder, aber auch viele Franzosen. Und da kann man eigentlich relativ gut in Klicken mit hineinwachsen.
Also ehrlich
und
gesagt,
integriert werden.
Ich glaube, das ist wirklich das A und O, dies, was er gerade gesagt hat, der Lukas, mit dem integriert werden und reinwachsen. Denn wenn man ins Ausland geht und da ganz allein in der Gegend rumhängt, ist nicht besonders lustig. Aber das Problem scheint er nicht zu haben. Und dann hat er ja auch noch von französischem Essen gesprochen. Französisches Essen, das klingt ja auch immer ganz lecker, ne?
Ja, Essen wie Gott in Frankreich, so sagt man ja auch.
Klar.
Essen ist irgendwie die ganze Zeit immer mit Frankreich verbunden. Und da hat jede Region ja auch immer ihre eigenen Essensspezialitäten, wie in Deutschland auch.
Was das Essen angeht, ist das französische oder jetzt dann die bayerische Küche besser?
Ja, mal so. Also hier esse ich sehr gerne auch französische Sachen, weil das einfach ja zur Landschaft und zum Klima sozusagen passt. Hier würde ich jetzt keinen Sauerbraten oder sowas essen wollen. Aber ja, in jedem Land sollte man das essen, was eben auch dazu gehört. Und da schmeckt es auch am besten.
In Deutschland, gerade was die französische Küche angeht, redet man dann eben immer von dem Froschschenkelessen und von den Schneckenessen und diesen ganzen Sachen. Hast du das alles schon probiert?
Nein, das habe ich noch nicht probiert. Ich werde es auch, glaube ich, nicht tun. Es ist auch relativ selten, ja, dass man damit wirklich konfrontiert wird. Vor allem, da ich ja entweder für mich selber koche oder eben in dieser Kaf, da gibt es auch immer ein Essen, das ist dann immer für viele Menschen und das muss vielen Menschen schmecken und drum gibt es da nicht so exquisite Haute Cuisine.
Die Kaf, von der Lukas eben gesprochen hat, das ist ein Treffpunkt für die internationalen Studenten in Aix. Wörtlich übersetzt bedeutet das Keller. Und in diesem Keller finden immer die Gottesdienste der französischen Studentengemeinde statt. Und eben auch dieses internationale Essen. Und diese Essen sind auf jeden Fall garantiert international, denn es gibt eine feste Regel. An jedem Sechsertisch müssen mindestens zwei Nationalitäten vertreten sein.
Das finde ich ganz praktisch. Dann kommt man eben nicht in Versuchung, sich nur mit den anderen Deutschen zusammenzusetzen. Gerade wenn man sonst immer in einer anderen Sprache reden muss, könnte ich mir vorstellen, dass das eine Versuchung ist, weil das ja doch ganz schön anstrengend ist, mal Französisch zu sprechen, ne?
Ja, genau, das Internationale war ja aber auch Grund für Lukas, überhaupt nach Frankreich zu gehen. Und diese französische Lebensart, das französische Savoir-vivre, das färbt natürlich auf alle ab.
Stimmt.
Und in dem Fall sogar auf die Hunde.
Stimmt, stimmt. Ihr wart ja mit dem Hund unterwegs, ne?
Ja, und der hatte sich eine ganz besondere französische Belohnung verdient.
Was das Essen angeht, ist das französisch.
Und friss.
Was hat der Hund jetzt gerade zu fressen bekommen?
Der Hund hat gerade eine kleine Belohnung bekommen und da kriegt er immer ein Stückchen Käse.
Ganz die französische Art, Käse als Delikatesse. Für Hunde eher ungewöhnlich, finde ich. In Frankreich ist alles doch ein bisschen anders. Anders ist es am Anfang für den Lukas auch auf den französischen Straßen gewesen und nicht immer nur angenehm. Und warum, das erfahrt ihr gleich hier im nächsten Reportageteil.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Und da sind wir wieder mit unserer Reportage Arbeiten für Gott in Frankreich, der andere Dienst in der Provence. Wir sind immer noch unterwegs mit dem Lukas. Mit dem haben wir uns eben schon so ein bisschen über das Leben in Frankreich unterhalten, denn er ist jetzt schon eine ganze Weile in Südfrankreich in der Provence. Aber eigentlich ist er eben nicht zum schönen Leben da, sondern zum Arbeiten. Was genau macht er da?
Autofahren, Autofahren, Autofahren. Zumindest eine ganze Menge. Weil das Centre Abbé France Stock, wo er arbeitet, betreut ein sehr, sehr großes Gebiet. Das Büro ist im Landesinneren in Aix-en-Provence. Die Urlauberseelsorge findet wieder in Baume-les-Mimosa statt, direkt am Meer. Und die Militärseelsorge ist auch wieder woanders. Er ist also andauernd unterwegs. Und das ist nicht ganz einfach.
Was das Autofahren angeht, wo du gesagt hattest, du musst eine ganze Menge hier in der Gegend machen. Wie ist das eigentlich vom Fahrstil?
Ja, also der Fahrstil ist sehr gewöhnungsbedürftig in Südfrankreich. Vor allen Dingen der Parkstil. Also in Aix selber, da sind die Straßen sehr, sehr klein und sehr eng. Und die Leute parken einfach oder laden, vor allen Dingen sind es Lieferautos, die dann halt einfach eine halbe Stunde in so einer kleinen Straße parken. Egal, wie lange dann hinten dran der Stau sich staut oder ob da jetzt ein Krankenwagen kommt, da sind die Franzosen relativ entspannt. Sie fangen dann zwar schon an zu hupen, aber da kann man nichts machen. Das ist halt Frankreich, Südfrankreich.
Und da die ticken die Uhren so ein bisschen anders, da ist also wirklich alles relativ entspannt.
Ja, die Mentalität findet sich da überall wieder. Wir sind zum Beispiel auf einem Weg spazieren gegangen. Da war am Eingang ein ganz dickes Betreten verboten Lebensgefahrschild. Irgendwie liefen da trotzdem alle entlang. Und als ich Lukas darauf angesprochen habe, meinte er auch nur, wir sind doch hier in Südfrankreich.
Na, der hat Nerven, als ob Lebensgefahr in Südfrankreich was anderes wäre als woanders, ne? Aber verkehrstechnisch hast du mir noch von was anderem ganz Besonderem erzählt.
Genau, die zweispurigen Kreisverkehre. In Deutschland kennt man das fast gar nicht. In Frankreich gibt es sie überall. Statt nur in einem Kreis fahren dort die Autos gleich in zwei Kreisen um die Mitte. Und Lukas musste da täglich durch.
Das ist eine sehr gute Erfindung, meiner Meinung nach, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Denn es geht sehr viel zügiger als in Deutschland. Also das könnte man den Franzosen durchaus abschauen.
Wie funktioniert das denn bei einem mehrspurigen Kreisverkehr, wenn man da reinfahren will? Also ist das nicht einfach ein Riesendurcheinander und am Ende bleibt alles stehen?
Nein, also die Version, wie sie wohl auch gewünscht ist, es gibt da ja keine konkreten Regeln, aber am geschicktesten ist, wenn man die erste Abfahrt nimmt, fährt man an der rechten Spur und kann dann also gleich um die Kurve sozusagen nur fahren und muss gar nicht in die Innenspur. Wenn man aber weiterfahren möchte, fährt man in die Innenspur. Und so machen es auch die meisten. Und man muss beachten, dass man auf jeden Fall, wenn man in der Innenspur ist, auch wieder auf der richtigen Spur rausfährt. Das heißt, dann ist es ja die linke Spur und eben auf der linken Spur bleibt. Sonst kommen die, die nur eine Ausfahrt nehmen, kommt man sich mit denen ins Gehege.
Und bis jetzt ist der Wagen noch beulenfrei?
Ja, in meiner Zeit ist er noch beulenfrei. Toi, toi, toi.
Ja, ulala, sag ich dann. Da können wir nur auf Holz klopfen und hoffen, dass es auch weiter so bleibt. Bei uns geht's gleich weiter mit dem Pimp My Prayer um 9 und dann kommt der nächste Teil der Reportage. Dann hören und schauen wir uns mal einen Urlaubergottesdienst auf dem Campingplatz an. Bis gleich.
Domradio Sternzeit. Pimp My Prayer.
Nicht mein, sondern dein Wille geschehe.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Die Sternzeit und zwar heute mit
Philipp Zimmermann
und mit mir, mit Hilde Regeniter. Philipp, was haben wir da gerade gehört im Pimp My Prayer?
Es war Lukas Kroll, der gerade seinen anderen Dienst im Ausland in der Auslandsseelsorge von Aix-en-Provence in Frankreich macht. Und er hat mir auch gleich erläutert, wieso gerade dieser Spruch ihm so wichtig ist. Zu oft wird er das nur so dahingesagt, auch im Vaterunser zum Beispiel. Aber welche Bedeutung das hat, dass man sich eben nicht so wichtig nehmen sollte, darüber würde man eigentlich nie nachdenken.
Und nicht nur in dem Fall sollte man ja über das nachdenken, was man so sagt, ne?
Genau.
So ist es. Wir denken gleich auch noch ein bisschen weiter nach und zwar über Auslandsseelsorge, also das, worum der Lukas sich im Moment kümmert und das Ganze in Südfrankreich. Da wandern wir gleich im nächsten Reportageteil wieder mit den Ohren hin. Und mit Vanessa Paradis berühmtem Stück Jole Taxi kommen wir zurück in unsere Reportage und das passt auch ganz gut, denn in der Reportage steht jetzt ein kleiner Ortswechsel bevor. Eben, da waren wir in unserer Reportage Arbeiten für Gott in Frankreich in Aix-en-Provence, in der Provence. Jetzt gehen wir ein bisschen woanders hin.
Ja, genau. Einige Tage nach unserem Spaziergang habe ich Lukas nämlich nochmal wieder getroffen. Und diesmal 120 Kilometer weiter südlich. Und da fiel er dann auch weniger auf.
Wie meinst du denn das jetzt viel weniger auf? Ist er sonst so auffällig?
Also in Deutschland ganz, ganz sicher nicht. Weil Lukas ist relativ groß und hat vor allem einen blonden Lockenkopf. Und dieser Lockenkopf sieht schon irgendwie sehr deutsch aus. Aber als ich ihn dann in Bormes-les-Mimosas wieder getroffen habe, spielte das keine Rolle mehr.
Und warum gerade da? Sind da jetzt so viele blonde Deutsche, die sich da rumtreiben?
Ja, genau so ist es. Der Ort liegt direkt am Meer und da finden immer Gottesdienste für die deutschen Urlauber statt. Auf dem Campingplatz Camp du Domaine kommen nämlich jedes Jahr in den Ferien rund 4000 Deutsche zusammen. Direkt gegenüber, in einer ehemaligen Scheune, finden dann die Gottesdienste der Urlauberseelsorge statt. Und schon die Vorbereitungen sind etwas anders als bei einem normalen Gottesdienst.
Was musst du jetzt gerade machen?
Ja, also gerade befestige ich die Liedtafeln. Es sind so Pappschilder mehr oder weniger, also alles sehr provisorisch, wie es sich für einen Campingplatz gehört. Und da stehen die Lieder drauf, die wir heute singen, die Nummern.
Das Gebäude ist ja wie gesagt eine ehemalige Scheune, die zu einer Kapelle umgebaut wurde. Es stehen also jetzt richtige Bänke und ein Altar drin. Und deshalb gibt es auch keine Orgel als Musikbegleitung.
Eine volle Kirche kann ihren Gesang ja auch selber tragen, ne?
Ja, stimmt, auch wenn es mit Begleitung natürlich noch schöner ist. Und ganz ohne Begleitung muss der Campingchor auch nicht auskommen. Muss der Campinggottesdienst auch nicht auskommen. Jetzt habe ich es schon verraten, es gibt nämlich einen eigenen Chor. Das ist der Campingchor, den wir jetzt hören. Und der kommt immer an den Feiertagen, wie über Ostern, zusammen. Und die Chorleiterin, Birgit Baudendistel-Badenbrink, hat mir dann auch erklärt, wieso die Liedauswahl ein bisschen anders ist als bei einer klassischen Messe.
Wir können ja nicht ein halbes Jahr vorher anfangen, eine Passion zu üben, sondern haben begrenzte Zeit. Darum muss entsprechend die Auswahl auch einfach machbar sein. Und es kommt mehr drauf an, miteinander zu singen, als unbedingt konzertreif zu singen.
Es kommt also mehr auf das an, was eigentlich auch der Ursprungsgedanke der Gottesdienste war, nämlich das Miteinander.
Ist das hier denn dann nur ein Zusammenschluss für die Messen oder geht das dann weiter?
Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl geht natürlich weiter. Wie in einer Gemeinde auch, kennt Pfarrer Peter Arnold natürlich die Leute, die regelmäßig kommen. Und die Camper kennen ihn, so wie dieser Mann, der alle Jahre wieder auf den Campingplatz zurückkommt und dann als Diakon bei Pfarrer Peter Arnold einspringt.
Das ist schon eine wichtige Sache, wenn ich denke, meine Kinder mussten früher immer in den französischen Gottesdienst und verstanden kein Wort. Nicht? Da ist die Auslandsseelsorge schon von großer Bedeutung. Man hat immer einen Ansprechpartner hier. Ne? Das ist schon wichtig. Man weiß ja nie, was mal ist. Mein Schwager, da hatte sich der Sohn verletzt. Ja, wohin? Zum Peter. Peter hilft. Der weiß, wo der Arzt ist, wo das Krankenhaus ist und. Ne?
Peter hilft, also so eine richtig umfassende Seelsorge, wo sich jemand in jeder Hinsicht um alles kümmert.
Ja, eine Urlaubsseelsorge eben. Und die Leute nehmen dieses Angebot wirklich gut an. Es ist also keine Mission auf dem Campingplatz, die irgendwie versucht, die Leute zu bekehren. Die Leute kommen, weil sie das selbst wollen. Und zu den großen Feiertagen ist die Kirche rappelvoll. Den Urlaubern bedeutet die Auslandsseelsorge wirklich viel.
So viel, dass wir seit 10 Jahren jedes Jahr hier hinkommen und wir hier feiern.
Finde ich ganz wichtig. Und es gibt mir unheimlich viel.
Wir machen das hier seit 10 Jahren mit und das ist uns ganz wichtig. Und wir kommen deshalb immer hierher, weil wir hier mitfeiern möchten.
Finde ich sehr angenehm, auch im Ausland mal andere Wege beschreiten zu können und einfach neue Luft zu bekommen.
Also die waren jetzt wirklich durch die Bank positiv gestimmt, die Leute. Was musste denn der Lukas noch alles so machen in der Vorbereitung?
Also im wörtlichen Sinne, der schwerste Teil war das Verteilen von den Gesangsbüchern. Weil bei einem Urlaubsgottesdienst kann man natürlich nicht erwarten, dass jeder sein eigenes Gesangsbuch mitbringt und es irgendwie im Koffer vorher verstaut hat. Und deswegen musste Lukas die vorher auf die Plätze verteilen. Und da gab es gleich mehrere auszulegen.
Heute haben wir den Fall, dass wir aus 3 verschiedenen Gesangbüchern singen. Aus dem Gotteslob, aus einem Gesangbuch und aus einer extra Liedersammlung, die hier immer verwendet wird für die Karwoche und Ostern.
Und was machst du jetzt heute? Also was ist deine Rolle jetzt in dem Gottesdienst?
Ja, ich werde jetzt gleich mitministrieren.
Und damit ist er dann auch verschwunden, um sich umzuziehen für den Gottesdienst.
Ja, und wir sind jetzt auch mal kurz weg, kommen aber gleich nochmal wieder. Und so lange spielen wir nochmal ein bisschen was Französisches. Christophe Mais, glaube ich, spricht man aus. Und das Stück, das heißt On s'attache.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Ja, da sind wir wieder mit unserer Sendung Arbeiten für Gott in Frankreich, der andere Dienst in der Provence. Du, Philipp, hast ja den Lukas begleitet, der macht nämlich seinen anderen Dienst in Südfrankreich. Gerade hast du ihn begleitet bei den Vorbereitungen für einen Camping-Gottesdienst. Wie war denn der Gottesdienst jetzt?
Ganz normal eigentlich. Also, dass in dem Fall ein Gottesdienst und eben keine Messe war, wurde ohne Kommunion und Weihrauch gefeiert. Aber ansonsten war es vom Ablauf nicht wirklich anders als jeder Gottesdienst in Deutschland auch.
Aber ohne Orgel, nehme ich an.
Ja, stimmt. Aber dafür mit einem beeindruckenden Chor. Eine Stunde täglich hatten die ganzen Sänger geprobt für den Gottesdienst. Und das konnte sich wirklich hören lassen. Der einzige Unterschied war eben das Gebäude. Die Scheune war früher mal für Wein genutzt worden. Der Weinberg ist immer noch gleich daneben. Auch wenn die Inhaber, die Besitzer des Campingplatzes übrigens, sich wirklich viel Mühe gegeben haben. Für eine richtige Kapelle fehlt es dann doch an Atmosphäre. Aber die machten die Besucher wieder wett.
Oh, ist ja auch irgendwie was Besonderes, ne? In so einem Wein-Unterbringungsort, in so einer Weinscheune. Gottesdienst vor allem finde ich jetzt gar nicht schlecht. Wie ist denn das bei dir gewesen? Würdest du da wieder hingehen?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin zwar persönlich nicht jemand, der an der Côte d'Azur Campingurlaub machen würde. Aber sollte ich in der Gegend sein, würde ich auf jeden Fall jederzeit wieder in die Messe.
Du klingst ja fast begeistert. Würdest du sagen, das ist eine neue Form der Kirche für dich?
Also damit hast du genau die Worte getroffen, die Pfarrer Arnold benutzt hat, als er die Kirche selber beschrieben hat. Und es ist auf jeden Fall eine andere Form. Weil die Besucher immer wechseln, die Menschen jede Woche andere sind, gibt es weniger feste Strukturen und ein offeneres Zusammenleben. Also so zumindest mein Eindruck, weil ich wurde als neuer Außenstehender total freundlich aufgenommen.
Praktisch 2001 haben wir hier die Urlauberseelsorge in dieser Region, auf diesem Campingplatz in Südfrankreich begonnen.
Sie waren ja vorher ganz normal Pfarrer in Stuttgart.
Ich war 20 Jahre in einer Gemeinde, da wir singen hier ja ein Teil der Liturgie und der offiziellen Liturgie. Das ist auch wichtig, das ist ja objektiv, das ist Kirche. Der Unterschied ist, dass man immer neue Leute hat, obwohl hier Menschen jedes Jahr kommen wegen der Gottesdienste. Da weiß man nicht, sind sie gläubig, sind sie suchend, was haben sie erlebt, warum sind sie da? Und sie feiern mit. Und die Kirche, die ihnen nachgeht, das ist wichtig, ohne sich anzupassen. Wir feiern die objektive Liturgie, wir singen französische Liturgie, die wir ins Deutsche übertragen haben, die ins Gebet führt. Eine feiernde Gemeinde, die dann als solches die anderen evangelisiert. Da bin ich felsenfest überzeugt, eine schöne, gefeierte Liturgie zieht die Menschen an und verkündet.
Das waren ja schon richtig schöne, fast wie Abschlussworte für unsere Sternzeit. Aber wir müssen ja sagen, du hast den Lukas begleitet und als Ersatzdienstleistender musste der doch bestimmt auch nach dem Gottesdienst noch so ein bisschen weiter mal lochen, ne?
Ja klar, also wie das eben so ist, wenn man für die Kirche arbeitet, da ist Sonntags, Feiertags, alles immer ein Arbeitstag, wenn andere frei haben. Und auch jetzt nach dem Gottesdienst, da musste Lukas nochmal arbeiten.
So, der Gottesdienst ist vorbei. Was steht jetzt an?
Ja, jetzt werden hier die Gotteslöber und die anderen Gesangbücher natürlich alle wieder aufgesammelt und in ihre Kisten verstaut. Heute Abend steht noch eine Meditation mit Musik an. Dazu muss dann hier in der Kapelle eine Musikanlage aufgebaut werden. Und ja, die werde ich dann rüber transportieren und installieren.
Also so richtig ans Arbeitsaufhören kann der gar nicht denken, der Lukas. Also wirklich ein Jahr Urlaub in Südfrankreich ist das nicht, was er da macht, ne?
Nee, also das ganz sicher nicht. Aber er hat mir auch erzählt, dass er die Entscheidung, dorthin zu gehen, jederzeit nochmal treffen würde. Also so überarbeitet und ganz schrecklich ist es dann doch nicht. Also er wollte ja nach dem Abi ins Ausland und die Welt entdecken. Von daher passt das eigentlich alles ganz gut.
ins Ausland und die Welt entdecken, das wollen ja heute ganz, ganz viele. Aber wie war denn das beim Lukas? Warum wollte er gerade dahin? Und wie hat er davon erfahren, dass es überhaupt so eine Stelle gibt in der Auslandsseelsorge?
Ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil durch die Stelle erfahren hat er eben durch einen Camper. Ein Bekannter von ihm fährt im Urlaub immer auf den Campingplatz, wo die Gottesdienste stattfinden. Und der hat ihm dann erzählt, dass dort auch immer ein Zivi dabei ist. Da hat er sich dann beworben, also es ging dann komplizierter Weg über das katholische Auslandssekretariat, aber am Ende hat er dann die Stelle bekommen.
Ganz schön Glück gehabt. Jetzt ist er ja für ein ganzes Jahr in Aix-en-Provence. Wie lange hat er noch vor sich?
Jetzt hat er ungefähr die Hälfte schon abgeleistet, ja. Und dann
noch so ein halbes Jährchen. Mhm. Und wie geht's dann weiter? Irgendwie weiter was mit Frankreich? Ist er auf den Geschmack gekommen?
Ja, also hoffentlich. Er bewirbt sich nämlich gerade für einen deutsch-französischen Jurastudiengang und da können wir ihm nur die Daumen drücken, dass das mit der Bewerbung klappt, weil wenn das funktioniert, dann wird er für 2 Jahre hier in Deutschland leben und dann 2 Jahre in Paris studieren.
Oh lala, da steht ihm eine ganze Menge bevor. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, lieber Lukas, und uns beiden, Philipp, steht nicht mehr so ganz viel bevor. Wir sind zwar noch nicht ganz am Feierabend angekommen, gleich nach der Reportage, gleich nach den Nachrichten, da gibt's noch den 2. Musiktipp und den Bene der Woche.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de.
Ihr hört die Sternzeit im Domradio und man muss ja wirklich sagen, Philipp, Gitarrenbands und Musiker, die sind gang und gäbe in der christlichen Musikszene. Was man eher selten findet, das sind Hip-Hop-Künstler. Warum ist das eigentlich so?
Also wahrscheinlich, weil das Image von Hip-Hopern sich normalerweise nicht so einfach mit den christlichen Botschaften verbinden lässt. Bling, bling, dicke Autos, Straßenschießereien und so weiter. Das ist aber alles nicht das Thema von Lecrae.
Und worüber rappt Lecrae dann?
Über das Evangelium zum Beispiel. Und einen Satz aus dem Römerbrief. Den macht er sich sogar zu seinem Motto. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die daran glauben.
Das ist ganz schön mutig in dieser ganzen Rapperwelt. Aber es macht sich offenbar auch bezahlt. Inwiefern?
Es macht sich total bezahlt. Also er war der erste christliche Rap-Künstler, der in den USA auf Platz 1 der Billboard-Gospel-Charts gelandet ist. Die Leute finden ihn offensichtlich einfach glaubwürdig. Und das ist auch kein Wunder. Lecrae engagiert sich zum Beispiel für die Erdbebenopfer in Haiti und ist aktiv in der christlichen Jugendarbeit. Und als Rapper überzeugt er sowieso.
Jetzt hat er gerade ein 3. Album rausgebracht, das heißt Rebel. Und da macht sich Lecrae so seine Gedanken zum Thema Identität. Wie hört sich das konkret bei ihm an?
Was macht mich zu dem, was ich bin? Das fragt er sich selbst. Aber gleichzeitig auch eine fiktive Frau, die sich mit Schminke zukleistert, sich künstliche Fingernägel anklebt und alles Mögliche anstellt in der Hoffnung, endlich wahrgenommen zu werden und sich Ansehen zu verschaffen. Lecrae spricht von der Gefahr, seinen Sinn in Stolz und Eitelkeit finden zu wollen und sich nur darauf auszurichten. Für ihn ist die Liebe Gottes viel erstrebenswerter, aber die erfordert genau das Gegenteil. Nicht das Verstecken hinter Fassaden, sondern das Öffnen und zu sich stehen. Mit allen guten und schlechten Eigenschaften.
Vom Album Rebel kommt jetzt hier Lecrae mit Identity.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Und jetzt wird's Papstzeit in der Sternzeit. Wir kommen zu dem, was uns Papst Benedikt in dieser Woche zu sagen hatte. Frisch von seiner Malta-Reise zurückgekommen. Meistens ist es ja nach so einem Auslandsbesuch so, dass er nochmal Bilanz zieht. Dieses Mal auch?
Ja, Benedikt hat bei der Generalaudienz in dieser Woche sein Wochenende auf Malta nochmal Revue passieren lassen. Und zwar vor etwa 30.000 Menschen auf dem Petersplatz.
Ein ganz besonders wichtiger Punkt des päpstlichen Programms auf Malta war ja das Treffen mit Missbrauchsopfern. Schließlich wird in diesen Tagen das Thema Missbrauch durch Geistliche rauf und runter diskutiert, zum Teil auch sehr erbittert. Und da bekommt so eine Geste des Papstes natürlich ein ganz besonderes Gewicht. Hat er da auch nochmal drauf Bezug genommen?
Ja, das hat er, allerdings nur im italienischen Teil seiner Ansprache. Und da hat er wörtlich gesagt, ich zitiere mal, ich habe ihr Leiden geteilt und habe tief bewegt mit ihnen zusammen gebetet, wobei ich ihnen auch das Handeln der Kirche zugesichert habe.
Das also auf Italienisch, was Benedikt der 16. auf Deutsch gesagt hat, wörtlich, das hört ihr jetzt hier im Bene der Woche.
Habemus
Der Bene der Woche.
Anlass dafür war der 1950. Jahrestag der Ankunft des heiligen Paulus auf dieser Insel. Der Schiffbruch, der ihn dorthin brachte, wird etwa auf das Jahr 60 datiert. Wie Paulus durfte auch ich die herzliche Aufnahme des maltesischen Volkes erfahren. Er sagt, wir fanden bei diesen, obwohl sie Barbaren waren, eine ganz ungewöhnliche Menschenfreundlichkeit. Heute sind sie ein gebildetes Volk von hoher Kultur, aber ihre Menschenfreundlichkeit und Gastlichkeit haben sie sich bewahrt. Und ich möchte allen danken, die mir diesen Empfang bereitet haben, besonders den Kindern und Jugendlichen, die mit Enthusiasmus um mich herum waren.
Und mit diesen herrlichen französischen Klängen geht unsere Sternzeit heute Abend zu Ende. Wir kommen aber in der nächsten Woche wieder und dann lautet unser Thema Männer fragen, Frauen fragen.
Ja, und die Sendung jetzt gibt's natürlich wie immer zum Nachhören im Internet unter www.domradio-sternzeit.de und da findet ihr dann natürlich auch den Link zum Podcast.
Hier im Anschluss kommt jetzt gleich die Komplett. Wir sagen danke fürs Zuhören und schon mal gute Nacht und wir, das sind
Philipp Zimmermann
und Hilde Regeniter. Tschüss. Tschüss.
Das war Die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.